Leute sagen immer, ja, die Person sagt, sie liebt mich. Ja, aber das kann die tausendmal sagen, ne? Worte sind billig, ne? Was sind die Fakten? Ist da jemand wirklich durchgängig, loyal, meldet sich regelmäßig, macht nichts hinter deinem Rücken? Du hast nicht ständig so ein beschissenes Bauchgefühl, so. Und wenn du das hast und du guckst auf deine Dealbreaker-Liste und du siehst, diese Dealbreaker finden statt, dann ist so, was ich immer sage, dann gehst du einfach raus. Und wenn du nicht rausgehen kannst, hast du ein Problem mit Trennungskompetenz.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder in eine Chainless Experts Episode ein. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Christian Hemschemeier zu sprechen. Christian Hemschemeier ist diplomierter Psychologe, Psychotherapeut und hat sich auf Eheberatung und Paartherapie spezialisiert. Außerdem ist er Autor der Bücher Der Liebescode, Raus aus toxischen Beziehungen und Die neue Dimension der Liebe, welches jetzt gerade vor ein paar Monaten erschienen ist. Und wir sprechen heute vor allem über dieses große Thema der toxischen Beziehung. Was ist eine toxische Beziehung genau? Wer könnte von einer toxischen Beziehung betroffen sein? Und warum landet man immer wieder in dieser toxischen Beziehung, obwohl man es doch eigentlich besser wissen müsste? Natürlich gehen wir dann auch auf die Frage ein, wie man sich aus solchen Beziehungen befreien kann, beziehungsweise diese Muster bei sich nicht nur erkennen, sondern im zweiten Schritt dann eben auch überwinden oder sogar heilen kann, wie man seine eigene Liebessucht in den Griff kriegt und dann am Ende des Tages eben auch wirklich ready ist für eine ganz gesunde, normale Beziehung. Und warum das dann eben auch wieder nicht so einfach ist, wenn man es bisher nicht anders gekannt hat, das sind die spannenden Themen, die wir heute besprechen. Natürlich gehen wir auch ein bisschen über den aktuellen Gerichtsfall von Amber Heard und Johnny Depp ein, weil dort haben wir ja jetzt in den letzten Wochen wirklich auch in der Öffentlichkeit präsentiert gekriegt, was auch alles dazugehört zu so einer toxischen Beziehung, wie das auch ausarten kann und dass eben auch Promis nicht davon verschont sind. Super spannendes Gespräch, ich habe es persönlich extrem gefeiert und ich weiß, dass du jetzt massiv davon profitieren wirst. Deswegen sage ich jetzt schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung mit Christian Hemschemeier. Hallo und willkommen in der Show, Christian.
Hi, Micha. Ja.
Ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin sehr excited auf dieses Gespräch jetzt, einfach weil ich persönlich super interessiert bin an dem Thema, was ist eine gesunde Beziehung, was ist eine toxische Beziehung, wann erkennt man eine toxische Beziehung selbst. Wir haben jetzt, und dadurch habe ich dich ja auch entdeckt, gerade öffentlich so einen kompletten Fall mal gesehen, einer toxischen Beziehung, Amber Heard und Johnny Depp, da hast ja auch sehr viele Videos gemacht. Bevor wir aber vielleicht in das Thema einsteigen, würde es mich natürlich interessieren, was ist so dein Background und um es mal ganz plump zu fragen, wer bist du?
Ja, also mein Name ist Christian Hemschemeier und ich bin Diplompsychologe, Psychotherapeut und ja, arbeite aber im Wesentlichen als Paartherapeut und ja, Coach hier auf YouTube. Also mein Background ist, komme ganz normal aus der klinischen Psychologie, war erst ein paar Jahre in so einer neuropsychologischen Reha, habe mich dann selbstständig gemacht 2000 als Paartherapeut und habe dann immer so 50% als Paartherapeut und 50% so für Firmen gearbeitet, so im Bereich Teambuilding. Und habe dann aber 2017 angefangen, ja, auch meinen eigenen YouTube-Kanal Liebeship zu starten. Und dann wollte eigentlich so allgemein über Beziehungen gehen. Und dann ging es aber sehr schnell über toxische Beziehungen. Das lag auch ein bisschen daran, dass ich selber so drei sehr hochtoxische Beziehung hatte und dann festgestellt habe, in Deutschland ist echt schwer, da so einen Input zu finden, Wissen zu finden und habe mich dann weitergebildet auf der ganzen Welt, auch so viel in der amerikanischen Love-Addiction-Szene und ja, das Wissen habe ich dann nach Deutschland gebracht, auch, denke auch diesen Begriff toxische Beziehung war ich, glaube ich, mit der Erste, der ihn hier in Deutschland benutzt hat und ja, und so ist das dann weitergegangen. Jetzt ja, arbeite ich gar nicht mehr für Firmen, sondern ja, produziere Content, verkaufe meine Online-Kurse, um Leute aus toxischen Beziehungen rauszubringen und genau, mein Liebeschiff-Programm und versuche einfach immer wieder neue Aspekte zu finden, wie man, ja, warum führen wir diese Beziehung, wie wir sie führen, Und wo geht's eigentlich hin? Und ich glaube, ich habe ja gerade auch ein Buch geschrieben, Neue Dimension der Liebe über 5D-Beziehungen, also auch um mal so eine Vision zu haben, wo ist eigentlich der Weg? Weil wir können ja immer nicht nur sagen, jammern über andere Menschen, warum sie uns schlecht behandeln, sondern ja, wir sind ja Kreateure unserer eigenen Welt, ne? Und wie können wir das nutzen quasi, ne? Genau.
Was will mir das Leben hier beibringen, dass ich schon wieder in dieser Beziehung gelandet bin, die ich doch eigentlich gar nicht will?
Ja. Ja, ist der größte Lehrmeister, ne? Toxische Beziehung. Aber wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Man muss auch mal überlegen, warum habe ich da eigentlich so eine Faszination zu dem Thema, ne? Weil das ist ja nicht nur so, dass wir immer sagen können, alle Männer sind Narzissten, alle Frauen sind Borderline oder was weiß ich, diese ganzen, ne, warum sind meine Partner so böse, sondern wir müssen wirklich, wir können nur bei uns selber ansetzen, ne? Warum wählen wir das immer wieder, ne? Warum wählen wir nicht rauszugehen? Und das ist eigentlich so die größte Frage, denke ich, ne?
Genau, und da können wir jetzt auch gerne ein bisschen reingehen. Aus persönlichem Interesse würde es mich super brennend interessieren, was ist der Unterschied für dich zwischen Coaching und Therapie? Also wenn du sagst, du bist auch Therapeut, aber hast auch Coaching-Aspekte drin. Ich höre ja auch immer wieder selbst von Leuten, die sagen, sie waren jahrelang in Therapie und da ist irgendwie nicht viel passiert und dann haben sie sich einen Coach geholt oder jemand, der eben auch gecoacht hat und dann ist irgendwie was passiert. Also wie würdest du das für dich auch unterscheiden? Was hast du nochmal integriert zusätzlich durch deine Coaching-Aspekte?
Das hat auch viel so formale Aspekte. Also wie gesagt, ich bin ja, ja auch psychologischer Psychotherapeut und muss da bestimmte Auflagen erfüllen. Und diese Auflagen bedingen zum Beispiel auch, dass wenn ich online tätig bin, dann bin ich eben Coach, ne? Es ist eben keine Psychotherapie, weil das ist typischerweise One-to-One im bestimmten Setting und ist einfach, ja, was ist der Unterschied? Also es wird immer sehr groß gemacht, der Unterschied, klar, Psychotherapie hat halt einen ganz speziellen Ablauf, bestimmte formale Regelungen, die natürlich auch so ein bisschen aufweichen und ist aber auch, also aus meiner Sicht auch sehr starr geworden, ne? Das ist so, also klar ist immer noch, wenn du, das muss man natürlich immer wieder sagen, wenn du eine behandlungswürdige psychische Störung hast, ne? Klar, geh mal zum Arzt, geh zum Psychotherapeuten oder wo auch immer. Und aber es ist auch irgendwie ein starres System geworden, glaube ich, ja, was auch so ein bisschen überrollt wird jetzt von dieser Digitalisierungswelle. Und ich glaube tatsächlich so im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, ja, ist natürlich einerseits, es ist ein sehr unregulierter Bereich, was dann natürlich Vorteile hat, Nachteile. Das sind natürlich viele Menschen, die schlecht ausgebildet sind, so, das ist natürlich der Nachteil. Vorteil ist aber ganz klar, dass man ganz neue Konzepte finden kann. Wie kann man Leuten jetzt auch unterhalb dieser Schwelle von, ich habe jetzt wirklich eine Krankheit, wie kann man denen helfen, auf die Beine helfen? Und ja, ich bewege mich natürlich auch viel im Paartherapiebereich und da wird ja eher so dem Coaching zugeschlagen, so in der Regel, ne?
Ja, sehr spannend. Und was auch so spannend ist, ist zu sehen, wie sich diese ganze Branche jetzt auch sehr schnell entwickelt und auch so Themen wie Therapie, die vor 10, 20 Jahren noch komplettes Tabu waren, heute viel öffentlicher diskutiert werden. Also man könnte meinen, die ganze Welt ist komplett krank und kaputt, weil es keine Therapieplätze mehr gibt und BetterHelp, solche Companies kommen jetzt werden aus dem Boden geholt. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es jetzt zum ersten Mal überhaupt die Zeit ist, in der wir in uns schauen können. Also wir hatten bisher einfach gar nicht diesen Raum und ich glaube, dass jetzt immer mehr die Möglichkeit besteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern spreche über ihre Zeit, als sie jung waren, die hatten noch keine Ahnung von toxischer Beziehung, Inkompatibilität, Persönlichkeitsstörung. Das war da, man hat es halt versucht, bis es nicht mehr gegangen ist oder man hat es halt irgendwie gewinkt, oder?
Ja, ich habe mal gelesen, dass 80% des ganzen menschlichen Wissens, was angehäuft worden ist, ist in der letzten Generation angehäuft worden ist. Was ich wirklich mal, das ist so crazy. Wir sind da auf so einem krassen exponentiellen Pfad, dass man, also man fragt sich ja wirklich, wie ist das in noch ein, zwei Generationen weiter? Das ist ja Wahnsinn irgendwie, ne? Und genau, unsere Eltern hatten kein Internet. Deswegen muss man auch wirklich mit Liebe und Nachsicht sollte man sowieso auf alle Menschen gucken, aber auch auf unsere Eltern, die hatten die Möglichkeiten einfach nicht und ist dieses ganze Internet und Digitalisierung ist natürlich so ein Wachstumsbeschleuniger, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Du kannst überall Informationen herholen und finde, das hat auch dieser Amber Heard Johnny Depp Prozess gezeigt, dass wie das wirklich mal ist, wenn die ganze Welt zuschaut bei so einem Prozess und jeder kann sich eine eigene Meinung bilden, ne? Das ist einfach so viel wertvoller, als wenn die Medien dir irgendwas vorsetzen, wie du Sachen sehen sollst oder so, ne? Und das ist einfach einfach großartig. Klar, es hat auch Schattenseiten, dass natürlich immer noch viele Menschen so im Dramasee fischen und ja, versuchen, Drama-Content zu machen, weil es einfach besser funktioniert. Aber naja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Auch, aber wie du schon richtig sagtest, ich sage es immer so ein bisschen so, wir kommen aus etwas, aus Jahrhunderten, Jahrtausenden von, ich nenne es immer so 3D-Beziehungen, also diese Täter-Opfer-Beziehungen und diese ganzen Sachen. Wir wissen auch so ein bisschen, haben so eine Idee, wo wir hinwollen. Und wir müssen aber diese, wir sind jetzt in so einem Prozess, den kann man so vergleichen mit Fieber. Du weißt jetzt, dass dein Körper weiß, da ist eine Krankheit, die ist aber noch nicht ausgeschwitzt, sag ich mal. Und du gehst dann durch so einen wirklich holprigen, da geht die ganze Welt, glaube ich, durch so einen holprigen Prozess durch, weil wenn wir so in ein besseres Zeitalter kommen wollen, wir können diese ganzen Themen nicht mitnehmen, wir können die Toxik nicht mitnehmen, so, ne? Jeder muss die klären an sich, ne? Denke ich.
Ja, und damit sind wir jetzt auch schon beim Thema. Also ich stelle ungern mehrere Fragen, aber ich glaube, für dich macht es Sinn, wenn ich einfach mal hier sage, toxische Beziehung, was ist es, wer ist betroffen und warum? Also was, wer, warum?
Ja, also toxische Beziehungen für mich sind das in erster Linie liebessüchtige Beziehungen. Das heißt Beziehungen, wo es aufgrund von so einer eigenen Empfindlichkeit und so einem Heiß-Kalt-Muster dazu kommt, dass ich sowas wie Liebessucht entwickle. Ne? Also dass ich, so bei Extremfall sage ich immer, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr arbeiten, obsessives Nachdenken über deine Beziehung verbunden, also damit einhergeht häufig. Manipulation, hohe Werte von Bindungsangst, Verlustangst, all diese Sachen, so ein kompletter Chaos, Rollercoaster, wo typischerweise einer mit, wie soll ich mal sagen, mehr egoistischen Anteilen drin verfangen ist und einer typischerweise mit eher co-abhängigen Anteilen und sich, ja, beide Parteien eigentlich so das Schlechteste aus sich rausholen, sag ich mal. Und die ganze Beziehung ist eigentlich eben keine, wo wir wahrscheinlich noch drüber reden werden, keine ruhige, sichere Beziehung, sondern es ist einfach chaotischer Ablauf von Dopamin, Stresshormonen, von dem man so abhängig wird dann. Und in aller Regel reinszeniert man halt Programme aus der Kindheit. Das sind für mich so toxische Beziehungen. Toxische Beziehung ist nicht, wenn ich irgendwas von meinem Partner will und der macht das nicht und ich bin böse, deswegen ist es keine toxische Beziehung. Also ich würde den Begriff wirklich gern reservieren für wirklich diese absoluten liebessüchtigen Chaosbeziehungen. So, ne? Ja.
Ja, das ist eben das Ding, was ich ja auch jetzt für mich im Nachhinein natürlich reflektieren wollte. Ich war 6 Jahre in einer Beziehung, die sich für mich sehr gut angefühlt hat, aber die wurde dann im letzten Jahr tatsächlich auch eher toxisch, würde ich sagen. Und ich habe es wirklich gemerkt, was du am Anfang gesagt hast, dieses, man fängt an, die Beziehung in seine anderen Lebensbereiche hineinzuziehen. Also man ist bei der Arbeit nicht mehr der gleiche. Also ich als Mann würde sagen, ich habe auch so ein bisschen den Purpose verloren. So, das ist zum Beispiel ein Warnzeichen für mich gewesen, dass die Beziehung mir auf meiner Arbeitsebene schadet. Aber trotzdem, wenn ich jetzt so das, was Amber Heard und Johnny Depp da gezeigt haben, also das, so ist es nicht annähernd gewesen. Also deswegen ist so die Frage, um vielleicht jetzt nochmal dieses Thema auch Muster, das man wieder erleben will aus der Kindheit, dass du das vielleicht nochmal erklärst. Also was sind so diese Gründe, warum eine toxische Beziehung entstehen? Also was erleben wir da wieder? Was reproduzieren wir da genau?
Also ich würde mal sagen, der typische Fall ist, dass du schon in der Kindheit so ein Muster von bedingter Liebe und intermittierender Zuwendung erfahren hast. Also der Klassiker wäre ein Elternteil oder, also Mami war Alkoholikerin, sage ich mal, wäre so der absolute Klassiker, das haben so ganz viele. Das heißt, du hast Bezugspersonen gehabt, die mal präsent waren und mal nicht präsent waren und dann fängst du an, die menschliche Psyche ist halt so und als Kind auch schon, fängst du an, um Aufmerksamkeit von Mami zu kämpfen oder du entwickelst auch so ein ganz feines Sensorium, was ist jetzt gerade los, ne? Hat Mami getrunken, hat Mami nicht getrunken, was ist jetzt los, kann ich, spielt sie heute mal mit mir, spielt sie nicht mit mir und wenn sie da mal mit dir spielt und ist voll da, dann kriegst du so einen totalen Flash, weil wir haben dieses Dopaminsystem und das Dopamin ist dafür da, dass wir so Distanzen überbrücken für etwas, was wir gerne haben wollen, ne? Also auch so virtuelle Distanzen, also wenn ich jetzt diese Zuwendung von Mami haben will, dann überbrücke ich diese virtuelle Distanz. Und wenn ich das dann bekomme, dann kriege ich so einen Dopamin-Flash und dann wird, also dieses, dein ganzes Gehirn wird schon mit der Kindheit geprimed irgendwie auf Heiß-Kalt-Beziehungen, auf dieses Dopamin-Muster und das fühlt sich dann für dich auch vertraut an. So. Und wenn du dann entsprechende Menschen wieder triffst. Das muss jetzt nicht wieder Alkoholiker sein. Das kann einfach jemand sein, ja, wie wir ja auch schon im Vorgespräch besprochen haben, Cluster B Persönlichkeitsstörung oder Anteil von diesen Cluster B Persönlichkeitsstörungen, der wieder dieses Heiß-Kalt-Muster spielt und dir wieder was verspricht, was er nicht hält, wie vielleicht schon Mami gesagt hat, dass er aufhört zu trinken oder so. Dann erkennst du sozusagen dieses Muster wieder, es fühlt sich total vertraut an und du fängst wieder an zu kämpfen um die Aufmerksamkeit von dieser Person. Und das am Anfang, also ein inneres Kind weiß irgendwie, das ist eine ähnliche Konstellation. Am Anfang ist es ja häufig so, dass man dann so einen totalen Rausch hat. Das bei dir ist ja eigentlich schon fast unüblich. Also meistens ist es ja so, dass das auch so Kurzbeziehungen sind. Also 3 Monate ist so einen absoluten auf so einem High, ne, und man sagt so, also nie war ich so sicher, dass der richtige Partner ist und wir sind Seelenverwandte und dieser ganze Scheiß so. Und dann ist häufig das so, nach 3 Monaten kommt so ein Einbruch, ne, der Partner ist gar nicht Single, man wird verbal zusammengeschissen, der meldet sich 14 Tage nicht oder irgendwas. Und dann habe ich das erste Mal so einen totalen Einbruch und erlebe zum ersten Mal so diesen Liebeskummer in einer Beziehung. Und dann wird es meistens wieder aufgelöst, dann kriege ich wieder so ein High und dann kriege ich wieder ein Low und dann haben wir so eine Kurve wie eigentlich bei so einem Drogenjunkie, der immer kürzere Hits kriegt und immer mehr leidet. Und das ist eigentlich so das Muster in toxischen Beziehungen aus meiner Sicht.
Mhm. Und ich habe mich ja auch sehr stark mit Persönlichkeitsstörungen beschäftigt. Ich selbst leide, seit ich irgendwie 5 Jahre alt bin, unter ADHS. Das ist auch sehr spannend für mich gewesen, das nochmal zu verstehen, was das auch in einer Beziehung auslöst. Also ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt auch an dem Punkt bin, wo ich in einer nächsten Beziehung das proaktiv auf ansprechen würde, im Sinne von, schau mal, das sind meine Defizite. Einfach, dass du weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Würdest du im Allgemeinen sagen, dass so Persönlichkeitsstörungen, dass es ein Teil der Selbstverantwortung ist, das bei sich sowie zu merken und dann eben auch in der Beziehung offen zu kommunizieren, woran man leidet? Oder ist es etwas, was man, also viele verstecken das ja wahrscheinlich auch oder würden das eher nicht ansprechen, weil sie auch irgendwo ein Teil dich ja auch abwertet irgendwo?
Also erstmal, ich drehe mal nochmal eine Schleife, finde ich, was ganz wichtig ist. Also das ist eine Sache, die mich gerade sehr beschäftigt. Ob zum Beispiel, wenn man so ADS hat, ADHS hat oder Anteile davon hat, ob man dann es anfälliger macht für toxische Beziehungen, weil ich bin sehr sicher, ja, weil was ich gerade gesagt habe, ist genau das Thema. Wenn ich schon genetisch, muss ja nicht immer Mami sein, ne? Wenn ich schon genetisch so ein gewisses Gehirn mitbringe, was sowieso schon auf Swirl steht, und das sind typischerweise ADHS-Gehirne, man sagt ja auch so das Jägergehirn irgendwie, ne, vielleicht.
7-fach erhöhte Suchtgefahr, habe ich mal gelesen, für ADHSler.
Genau. Und das ist eben genau diese erhöhte Liebessuchtgefahr auch, ne? Also man hat sowieso schon, braucht so ein bisschen Stimulation, damit das Frontalhirn so durchströmt wird, sag ich mal. Und dann, ist man besonders anfällig auch für toxische Beziehungen. Was war jetzt nochmal deine Ursprungsfrage? Jetzt habe ich
also im Allgemeinen habe ich so, die Frage, die ich mir immer so stelle, ist, wenn ich jetzt in eine Beziehung komme, dann kommt immer zuerst diese, eben du hast jetzt auch gesagt, diese ersten 3 Monate, man nennt sie auch Honeymoon Phase, die geht in der Regel so 3 bis 6 Monate und da ist noch alles gut, man projiziert sowieso nur die besten Sachen auf seinen Partner, alle Needs werden sowieso gedeckt, aber dann kommt irgendwann diese Phase, wo die dann vorbei ist und ich frage mich halt so, ist es in meiner Selbstverantwortung oder bin ich ein besserer potenzieller Freund, wenn ich sage, hey, schau mal, bevor wir jetzt in dieser Honeymoon Phase starten, durch mein ADHS kann es sein, dass ich dir oft, wenn ich dir zuhöre, den Faden verliere, zum Teil mich deassoziiere, gewisse Sachen, die du gesagt hast, gar nicht mehr weiß, ich verlege Sachen, ich bin manchmal emotional desreguliert und abgestellt von meinen Emotionen und muss dann zuerst wieder in meinen Körper kommen, also dass ich sozusagen wie so eine Gebrauchsanweisung einer Frau gebe, was sind so die Sachen, die einfach bei mir auftreten können, oder ist es schon too much, ist das schon zu formell?
Also ich würde so, also natürlich kommuniziert man in einer gesunden Beziehung seine Bedürfnisse, ne? Dass man zum Beispiel sagt, also ich habe ja auch so eine leichte ADS-Neigung, ich kann dann zum Beispiel sagen, du, ich brauche ab und zu mal, brauche ich mal einen Thrill, brauche ich mal ein Snowboard fahren, was weiß ich, das ist wichtig für mich, ne? Ich kann nicht immer das Gleiche machen, also das kann man schon machen und noch wichtiger halte ich aber, dass man einen Partner hat, also mit so einer echten Liebesbeziehung, dann hast du ja auch eine Partnerin, die sich automatisch wirklich für dein Innerstes interessiert und nicht nur für deine, weil du vielleicht ein cooler Typ hast oder ein geiles Business bist oder einen geilen Buddy hast, sondern jemand, der sich wirklich für deine Person interessiert und die Frau wird dann automatisch auch ja, überlegen, okay, wie, was braucht er, was sind, also das ist dann, das spielt dann so Hand in Hand, ne, in einer gesunden Beziehung, glaube ich. Aber ich würde es auch nicht zu sehr problematisieren. Ich glaube, wenn man jetzt gleich in eine Beziehung reinkommt und sagt, ich bin ein schwerer Fall, ich habe hier das und das, ja, macht man sich vielleicht auch zu schlecht manchmal, ne? Denke ich so. Ne? Ja.
Mhm. Und wie siehst du es jetzt? Du hast ja auch angesprochen, Borderline und Narzissten. Plötzlich ist jeder entweder, also jede Frau ist entweder Borderline und jeder Typ ist plötzlich ein Narzisst. Es ist so im Zeitgeist angekommen, diese zwei Begriffe. Jetzt, spätestens jetzt mit dem ganzen Amber Heard-Fall, da habe ich auch dieses Histrionische nochmal so verstanden, was das wirklich ist, also auch an einem Beispiel. Und ich zum Beispiel kann jetzt sagen, dass ich irgendwo auch so eine Tendenz habe, so leicht psychopathische, histrionische Frauen im ersten Moment interessant zu finden. Also das ist bei mir auch so ein Trigger, der so aktiviert wird, wo ich auch sagen muss, scheiße, ich weiß, das ist nicht gut für mich, eben wie du auch in einem Video gesagt hast, das ist ein Big Mac und kein Salat. So, weißt du, und wenn du halt immer nur Big Macs gegessen hast, dann ist es am Anfang komisch, überhaupt mal mit einem gesunden Salat zu starten, also jetzt im Vergleich zu einer gesunden Beziehung, das fühlt sich am Anfang dann fast komisch an, so friedlich, hä? So keine Ups und Downs.
Stallgefühl, ja. Ja. Also, das ist wirklich eine richtig gute und auch eine richtig schwierige Frage, weil natürlich gibt es das alles. Es gibt diese Cluster-B-Störung, es gibt diese Anteile. Emma Hurt hat da diese Diagnosen gekriegt, hat auch zu Recht ist mal diese histrionische sehr in Fokus gerückt worden, weil die wird, also viele Menschen, die wir als narzisstisch borderline bezeichnen, haben eigentlich eher so einen histrionischen Touch irgendwie so.
Und kannst du es vielleicht mal kurz definieren für die Leute, die zuhören, die das noch nie gehört haben?
Bei Borderline sagt man so, ist es dieser manische Wunsch, nicht verlassen zu werden oder diese Panik davor, verlassen zu werden. Bei Histrionie ist es eher also dieser unbedingte Wunsch, ständig Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? Ständig im Fokus der Aufmerksamkeit zu sein und man hat auch häufig so einen verführerischen Kommunikationsstil. Man hat, was man bei einem hört, so gut sehen könnte, dieses, also meiner Ansicht nach, dieses flache, oberflächliche, dieses ganze Verhalten vor Gericht, ne? Dieses affektierte, flache, dieses immer wieder die Jury angucken, dann, was ich immer so denke, hat sich jetzt gerade gekokst da oder was mit ihrem Taschentuch oder, also diese ganzen verrückten, also Anführungsstrichen, verrückten Manierismen, die sie da hat, würde man jetzt sagen, ja, das passt zu histrionischen Persönlichkeitsstörungen, aber auch dieses, ja, flirtige, verführerische, auch übersexualisierte, das gehört so zu diesem Störungskomplex, ja, genau. Und ich glaube, dass, also natürlich können nicht alle, also es haben ja de facto, haben wenig Menschen wirklich dieses Vollbild von diesen Störungen.
Das heißt wenige? 1-5% höre ich da in meinem Raum, aber es könnten auch mehr sein mittlerweile, oder?
Ja, es könnten mehr sein, aber also die sind ja erstaunlich schlecht untersucht, Persönlichkeitsstörungen. Das denkt man immer, das spielt ja im Bereich Social Media so eine Riesenrolle, aber in der klinischen Forschung spielt es überhaupt nicht so eine große Rolle. Da gucken die immer bei Depressionen, Ängsten und deswegen wird ja dieser ganze Bereich auch im ICD-11 jetzt überarbeitet, weil man sagt, also die sind so schlecht abgegrenzt, diese ganzen Störungen, die fallen ja fast alle weg, bis auf die Borderline-Störungen, weil einfach diese Unterschiede zwischen diesen Störungen sind einfach nicht so gut belegbar, wie man es immer denkt, ne? Weil die haben einen riesigen Überschnitt. Also zwischen Borderline und Narzissmus gibt es eine Komorbidität von 30-40%, ne? Und das ist einfach zu schlecht abgegrenzt. Man wird in Zukunft diese Begriffe nicht mehr so haben, sondern man wird sagen, okay, hat asoziale Verhaltensweisen. Also man wird vielmehr diese einzelnen Verhaltensweisen sich.
So eine Inflexibilität ist ja da auch oft dabei.
Genau, Inflexibilität oder negative Emotionalität. Es gibt so diese 5 Persönlichkeitsbereiche.
Kalte Empathie, so analytische Empathie, nicht so wirklich mit dem Herzen verbunden. Das ist ja, also das finde ich eine der krassesten Erkenntnisse für mich so aus der Studie, dass es Leute gibt, die einfach nicht mitfühlen können und dadurch in meinen Augen, so wie ich es jetzt für mich analysiert habe, eigentlich auch fast nicht beziehungsfähig sind. Also wenn du selbst keine Empathie hast, solltest du überhaupt in der Beziehung sein?
Nee, eigentlich nicht, aber du hast ja einen ganz wichtigen Begriff gesagt, den glaube ich viele nicht verstehen, kalte Empathie. Also es gibt Menschen, die können aus Ego-Motiven können die dich komplett lesen, sind aber trotzdem nicht wirklich mitfühlend im Herzen, ne? Das ist genau der Punkt, ne? Also das ist auch eine der Antworten auf die Frage, warum finden wir diese Menschen manchmal so attraktiv, weil die können einen so spiegeln, bis ins Herz. So, ne? Also wenn du zum Beispiel, was weiß ich, so einen Kinderwunsch hast, den du vielleicht noch gar nicht richtig ausgesprochen hast, und dann kommt deine Freundin mit, Cluster B-Traits und die sagt, oh, mit dir möchte ich gerne ein Kind. Die spürt es irgendwie und spricht es aus, ne? Und du denkst, oh, das ist magisch, ne? Es ist Magie, ne? Das gibt's auch gar nicht, ne? Und sagt dir genau das, was du hören willst, und pumpt dich auf und idealisiert dich, und dann aber im nächsten Moment bist du halt wieder eingerissen und du stellst halt fest, ja, die hatte ich zwar gelesen und die antwortet darauf, aber es ist trotzdem, ja, kalte Empathie ist wirklich der beste Begriff, den ich kenne. Also es ist trotzdem nicht ein echtes Mitfühlen, was braucht dieser Mensch jetzt, ne? Sondern ich pumpe ihn einfach auf, dass er das macht, was ich für mein Ego brauche, ne?
Ja, das ist ja auch so krass, weil, also ich kann aus Erfahrung sprechen, dass ich eben letztes Jahr so eine Frau kennengelernt habe, und ich habe das eben irgendwo auch gelesen, dass besonders bei Borderline-Frauen, die es schaffen, innerhalb von wenigen Minuten dich so wie zu lesen und sich dann so nah an dich anzupassen, dass du fast das Gefühl hast, also ich habe mein weibliches Ebenstück kennengelernt. Und das,
ja,
ist
genau.
So, also ich habe immer gedacht, ich kann nicht manipuliert werden, ich kann nicht verführt werden, aber das war so interessant, das am eigenen Leibe zu erfahren, wie das geht, und du dann eben auch nicht mehr klar denkst plötzlich zum ersten Mal, also richtig crazy.
Ja, man wird genau, dieses Lovebombing, und dann, aber ist auch, dass viele von denen dann eigentlich schon auf dem ersten Date schon Hot and Cold spielen, das geht so schnell, dass man es gar nicht merkt, ne? Man wird so total aufgepumpt und was weiß ich, und kriegst du auch irgendwelche Berührungen auf dem Date, und plötzlich bleiben sie aus, ne? Und dann, was ist denn jetzt irgendwie, ne? Also man wird sofort eigentlich süchtig gemacht, so, ne? Ich meine, das sind keine bewussten Prozesse jetzt auf der anderen Seite, ne? Also das sollte man auch immer sich klar machen, aber.
Ja, und wie kommt man da wieder raus, ist die Frage. Also eben, es ist in erster Linie mal deine Aufgabe, dich selbst so gut kennenzulernen, dass du selbst in der Lage bist, es überhaupt mal bewusst wahrzunehmen. Aber das reicht ja noch nicht. Nur zu wissen, dass man dieses Problem hat oder dass es dein Partner vielleicht narzisstisch ist oder so, das ist ja erstmal so, okay, was macht man jetzt damit? Also was sind da die Steps?
Also so mein Hauptstep, den ich immer sage, den nenne ich immer Standards und Dealbreaker. Das heißt, dass du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben für dich definierst, wie stelle ich in eine Beziehung vor, und was sind so No-Go-Area, ne? Was sind Sachen, die einfach nicht passieren dürfen, so, ne? Und über Standards kann man mal diskutieren. Standards sind so, wie oft sieht man sich, wie kommuniziert man miteinander, welchen Raum nehmen Körperlichkeiten ein, wie oft hat man die, entschuldigt man sich, all solche Sachen. Und Dealbreaker sind halt Sachen, wo man eigentlich nicht mehr diskutieren muss und geht gleich raus aus der Beziehung, ne? Und je weniger man Menschen kennt, umso starrer sollten Dealbreaker sein. Das kann, im Datingprozess kann das sein, Dates werden abgesagt zum Beispiel, und später in der Beziehung sind das halt mehr so handfeste Sachen wie fremdgehen, sich tagelang nicht melden, sich 24 Stunden nicht melden, lügen, und weil diese Sachen, die treten ja irgendwann auf, und weil man irgendwie verknallt ist oder so und gelovebombt wird, guckt man drüber hinweg, ne? Und also aus meiner Sicht ist so der kürzeste Weg raus, sich einmal klar zu machen, dass es mit Liebe alles nichts zu tun hat, dass es einfach ein abgefahrenes Fest ist von Hormonen und Neurotransmittern, und dass man immer in Gefahr läuft, seine eigenen seine eigenen No-Gos zu verlieren. Und wenn man sich unsicher ist, dann, wenn man nur Licht darauf, ist es überhaupt eine toxische Beziehung, dann sage ich immer, nimm dir mal eine Sache vor, die du versuchst durchzusetzen. Nehmen wir mal an, deine Freundin kommt immer zu spät auf ein Date, ne? Ist immer eine halbe Stunde zu spät oder ich weiß nicht was. Und dann sagst du mal, hey, du, das finde ich scheiße, ich nehme mir auch die Zeit, also könntest du nicht pünktlich kommen. Also irgendwas, wo jeder sagen würde, ist wirklich legitimer Wunsch, und wenn du jetzt in einer normalen Beziehung bist, dann wird die Person sagen, ja, verstehe ich, alles klar, oder vielleicht wird es sich so ein bisschen querstellen, aber wird es basically machen, weil es einfach verständlich ist und so. Und wenn du aber in einer toxischen Beziehung bist, kommst du diese Sachen nicht durchgesetzt, ne? Also dann sagst du das, und dann kriegst du zu hören, oh, du bist so empfindlich und stell dich nicht so an, warum denn eine halbe Stunde, ich musste gerade die Welt retten, sorry. Du kriegst es einfach nicht umgesetzt, ne? Und dann wird es vielleicht unter Murren wird zweimal gemacht und dann wird es wieder nicht mehr gemacht. Und wenn du das feststellst, dann weißt du einfach, dass deine Bedürfnisse einen Scheiß zählen, egal wie du gelovebombt wirst und so. Also du sollst wirklich, also um da rauszukommen, muss man wirklich gucken, was sind die Fakten. Das mache ich auch, wenn ich meine E-Mails vorlese, immer, weil die Leute sagen immer, ja, die Person sagt, sie liebt mich. Ja, aber das kann die tausendmal sagen, ne? Worte sind billig, ne? Was sind die Fakten? Ist da jemand wirklich durchgängig, loyal, meldet sich regelmäßig, macht nichts hinter deinem Rücken, du hast nicht ständig so ein beschissenes Bauchgefühl, so. Und wenn du das hast und du das, und du guckst auf deine Dealbreaker-Liste und diesen, du siehst, diese Dealbreaker finden statt, dann ist so, was ich immer sage, dann gehst du einfach raus. Und wenn du nicht rausgehen kannst, hast du ein Problem mit Trennungskompetenz. Ne? Wenn du das nicht hast, dann musst du das üben. Und also der erste Schritt ist immer, dass man nicht mehr in toxischen Beziehungen ist. Und wenn man das nicht mehr ist, dann hat man erstmal, musst du erstmal auf den Zug gehen. Ne? Du hast ja diesen furchtbaren toxischen Liebeskummer, kennst du bestimmt auch. Also das, dann ist man wirklich, ne, das ist so grausam. Und das Wichtigste ist dann tatsächlich, was ihr immer wieder gesagt habt, ist auch der größte Tipp, auf null Kontakt gehen, durch diesen Entzug durchgehen, nicht keine neue, nicht zurückgehen, nicht zurücklabern lassen, keine neue toxische, nicht wieder rausgehen in der Zeit und irgendeine neue aufreißen, die dann genauso ist irgendwie, sondern wirklich sich mit dieser inneren Leere, die dann scheinbar da ist, sich wirklich beschäftigen und zu versuchen, sich selber zu füllen mit Selbstliebe und ja, Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen. Das ist erstmal so der erste ganz große Step. Und der spätere, manchmal fast noch schwieriger Step ist, man denkt ja häufig, ich habe einfach nur nicht die richtige gefunden. Weil wenn du dann deine erste sichere Partnerin hast, dann wirst du feststellen, dass das mal auf einmal voll Bindungsangst kriegt und denkt, ich bin gar nicht so verliebt, was ist denn hier los? Also das ist der nächste große Step, zu verstehen, wie gesunde Beziehungen funktionieren und ja, das auch auszuhalten, sage ich mal. Ne? Das ist der nächste. Und das ist ein Riesenpunkt.
Ja, jetzt hast du ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Das erste, wo ich nochmal gerne rein würde, ist in dieses Thema innere Leere, weil das höre ich auch immer wieder so, du musst die aushalten, halte diese innere Leere aus, beschäftige dich mit der. Aber wie lange denn jetzt? Also wann sagt man denn, ich habe mich jetzt lange genug damit beschäftigt? Ist es jetzt ein Monat, 3 Monate, ist es ein Jahr? Was wird da so empfohlen?
Also de facto ist es ja so, selbst du hast ja eben auch gesagt, das Verstehen allein reicht nicht, das ist tatsächlich so. Also du kannst es verstanden haben, trotzdem hast du immer wieder diese Anziehungspunkte, ne? Trotzdem gehst du in einen Raum mit 100 Leuten und weißt genau, ganz genau, die 3 Frauen sind, die mich wieder so antriggern würden. Irgendwie so, ne? Also und ich sage, ich rede dann immer gern von Tests vom Universum, das heißt, du bist immer wieder getestet, willst du das noch und häufig geht man nochmal rein in toxische Beziehungen, schnallt es dann früher. Also es, bei vielen ist es so, dass dann der Zeitraum immer kurzer wird. Ne? Vielleicht waren es erst 6 Jahre wie bei dir, dann sind es vielleicht 6 Monate, dann sind es vielleicht 3 Monate und man rafft es immer kürzer und hat dann aber auch so eine Phase, wo man so denkt, alter Falter, wann wird das denn besser? Wann kommt mal jemand anderes? Also das kann schon sehr frustrierend sein. Also erst ist es ja auch sehr lustig, so in sein eigenes Leben zu investieren. Also ich nenne das immer so nice, geiles Leben, also coole Hobbys machen, was, aber irgendwann denkt man auch, ja, wann ist es denn jetzt so? Und also bei vielen, die durch diese Prozesse durchgehen, kommen dann die sicheren Partner, wenn sie eigentlich komplett aufgeben, wenn sie sagen, so, mir reicht's jetzt, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich will keine Beziehung mehr oder mir ist einfach scheißegal. Und also diesen ganzen Wunsch quasi, das ist ja auch so ein spiritueller Moment, wo ich sage, ich nehme diese ganze Anhaftung und diesen ganzen Wunsch danach, den lasse ich los. Also war es bei mir auf jeden Fall, dass ich dann gesagt habe, ist mir jetzt scheißegal, dann habe ich eben nie eine Beziehung, ich habe einfach keinen Bock mehr, dann war Bums, war erste sichere Beziehung in meinem Leben, ne? Das ist echt verrückt, aber das kann ein paar Jahre dauern, ne? Absolut, ja.
Ja, also ich hatte auch eine 3-jährige gesunde Beziehung und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich da nach einem Jahr immer mehr gemerkt habe, dass es eben auch irgendwo, ich würde nicht sagen langweilig war, aber eben zu harmonisch fast schon. Also da ich merke, dass da wirklich so wie so ein Perlen bei mir noch drin ist. Ich habe auch mal mit einem Kollegen darüber gesprochen, haben wir einen Witz gemacht. Das Beste wäre es eigentlich, eine gesunde Beziehung zu haben mit toxischem Sex. Das war so die Mischung. Wenn man sich so auswählen
kann. Ja, genau, das wird sich alle wünschen, genau.
Warum ist es eigentlich so geil? Also jetzt mal ernst. Was ist da los? Was passiert da? Diese Anziehung. Was ist es?
Ja, also genau, das war eben so ein bisschen unkonkret. Also bei mir war das auch so. Ich hatte vorher auch schon Ansätze von sicheren Beziehungen, aber war es bei mir auch zu langweilig. Also, aber da spielt einem das Gehirn was vor, weil das ist immer noch so auf diese intensiven Reiz irgendwie geprimed, sag ich mal, und also und man hat das Gefühl, dass nur das ist irgendwie Liebe, wenn ich so diese starken Reize kriege, sag ich mal so, ne? Und bei diesem toxischen Sex ist es halt so, den kann es halt nur geben, wenn vorher, ja, also wo Sex dient ja nicht nur der, dass sich die Menschheit fortpflanzt, sondern es dient auch dazu, dass die Beziehung wieder gesichert wird, sozusagen, dass sie vorher in Frage gestellt war und sie wird wieder gesichert, dass ja häufig so ein Versöhnungssex, ne, so, oder beziehungsweise so ein Sex, wo man sich wieder findet, aber dazu muss man sich vorher verloren haben. Also du kannst nicht diesen Kick haben ohne dieses Craving sozusagen. Ne? Das funktioniert einfach nicht so. Ne? Und das ist genau wie bei einer Droge. Die Droge knallt nur deswegen so rein, weil du vorher dieses Craving hast, und so länger du in diesem Prozess bleibst, umso mehr ballern deine Neuronen da oben und wird so alles ausgeballert, sag ich mal. Und deswegen haben wir auch Leute ja Probleme, selbst wenn sie zum Beispiel sowas wie Methadon kriegen, fällt es ja trotzdem manchen schwer, von der Droge zu lassen, weil du diese Kicks nicht mehr hast. Und diese Kicks hast du halt in einer toxischen Beziehung, ne? Da hast du halt diese kurzen Momente von Klick, die man ja vielleicht auch im Sex haben kann, so viel. Und aber dann, wenn du, das ist auch spannend, das kann ich auch sagen von meinen Klienten, aber selbst wenn du also manchen wünsche ich dann mal die Erfahrung, also ich habe die zumindest gemacht, dass selbst toxischer Sex langweilig wird, wenn du ihn immer wieder hast. Also es funktioniert nur durch diesen Mangel immer wieder zwischendurch. Ne? Und letztlich ist es auch so ein Wunsch, immer was Neues zu haben. Ne? Einen neuen Reiz, einen neuen Reiz, einen neuen Reiz. Und wenn jetzt deine toxische Freundin jeden Tag 5-mal mit dir schläft, dann kann ich dir sagen, dann ist irgendwann toxischer Sex auch nicht mehr toxisch geil, sondern man merkt dann, ja, es ist doch einfach nur Sex und eigentlich ist nichts dahinter irgendwie so, ne? Und also diesen Wunsch nach immer neuen irgendwie zu channeln, sag ich mal, irgendwie damit klarzukommen, gerade wenn man so ein bisschen ADS-Anteile hat, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und das ist verdammt schwer, ne? Das ist echt wirklich, dann wirklich dieses ruhige, bisschen leere auszuhalten und zu sagen, hey, ja, aber das ist so eigentlich, was ich will irgendwie. Und man kann dann mit einer Frau wirklich in die Tiefe gehen, wirklich diesen immer wieder diesen Austausch gehen. Man kann immer wieder drüber reden. Man kann sagen, heute fühle ich mich so. Und das, aber letzten Endes, also bringen einen beide, auch toxische Beziehungen bringen einen ja weiter, so, ne, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, man muss häufig, wenn man so eine Neigung dazu hat, also bei mir war das zumindest so, man muss so richtig unten aufgeballert sein, dass man eigentlich einfach wirklich sagt, okay, wie auch immer, was es da für Kicks gegeben hat, aber das kann einfach nicht der Weg sein, so für mich, ne? Weil im Grunde genommen zahlt man, wie lange dauert toxischer Sex? Mein Gott, wie lange hast du Sex mit einer Frau? 5 Minuten, eine halbe Stunde, und das kaufst du ein mit 24/7 Drama, ja. Und
ja. Definitiv. Ne? Ja, und das ist ja auch das Interessante. Also ich habe ja durch meine Recherche auch erfahren, dass das halt einfach auch zu anderen Schäden führen kann. Also eben, dass du dann als Mann dein Business immer mehr verlierst oder die Augen aus deinem Business, also Männer. Man sagt ja auch immer so, das ist das Einzige, was einen krassen CEO, der irgendwie voll diszipliniert ist und alles im Griff hat, umhauen kann, ist eine toxische Frau, die irgendwie ihn komplett aus der Bahn wirft. Und eben auch gesundheitliche Themen, Substanzenmissbrauch. Ich habe zum Beispiel plötzlich wieder angefangen, Cannabis zu konsumieren letztes Jahr.
Ja, regelmäßig. Das ist so typisch.
Ich so, ey, das hab ich doch hinter mir gehabt, dieses Problem. Und dann aber diese Coping-Mechanismen, die wieder kommen, die das ist so fies. Also deswegen, das ist es wirklich nicht wert. Das kann ich bestätigen, ja.
Also ich hatte ja da eine Zeit lang Kontakt zu dieser amerikanischen, gibt es in Deutschland auch, SLAA-Szene, also Sex and Love Addicts Anonymous. Und die sind einfach so krass drauf. Die sehen das wirklich, das ist so ein 12-Schritte-Programm nach diesem AA-Prinzip. Und die sind einfach total krass. Und die sagen einem das auch so ins Gesicht. Die sagen, Leute sterben an toxischen Beziehungen. Warum? Weil du vielleicht im Liebeswahn ins Auto steigst, irgendwie schnell irgendwo hinfahren willst und hast das einen Unfall irgendwie so, ne? Oder weil du so co-abhängig bist, dass du, also muss nur Johnny Depp nehmen, dass du fast deine ganze Karriere an die Wand ballerst, weil du zu lange in so einer Beziehung bleibst, ne? Oder viele also verlieren Haus und Hof in diesen Beziehungen, ne? Das ist wirklich, deswegen ist dieser Vergleich mit Sucht, glaube ich, so gut, weil du gibst die ganze Zeit Energie ab und Leute merken das auch, die merken dir an, dass du einfach scheiß Energieniveau hast. Die sehen es dir an, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, ne? Das ist wirklich crazy, ne? Und sobald man aufhört, dann mit, sagen die Leute, ey, du siehst besser aus. Und ja, das Universum unterstützt dann ja auch. In dem Moment, wo du so nüchtern wirst, ja, fehlt dir vielleicht dieser crazy Touch irgendwie so, aber du siehst, dass dein Leben wieder auf die Reihe kommt, ne? Und dann muss, aber letzten Endes haben wir alle, das ist ja das große Geschenk in diesem Leben, die Freiheit. Also, dass ich, wenn ich mit Klienten rede, das sind manchmal auch so frustrierende Gespräche, die sagen dann, ja, ich will das aber haben, aber in ruhig. Dann sage ich auch, ja, es gibt's nicht. Und du, ja, aber ich will das haben. Dann im Endeffekt sage ich dann auch immer, ey, wenn es deine Entscheidung ist, toxische Beziehungen zu leben, go for it. Aber da muss man auch, kann man nicht immer dem anderen die Schuld geben. Man kann nicht immer sagen, es sind alles, also wenn ich immer dahergehe und sage, es sind alles Narzissten, Borderline, dann muss ich auch irgendwann mal überlegen, was ist eigentlich meine Störung? So, ne? Was stimmt mit mir eigentlich nicht? Ne? Bin ich irgendwie zu abhängig oder ich weiß nicht was? Und also das finde ich auch super spannend, dass wir ja von Beziehung zu Beziehung auch die Rolle wechseln können. Ne? Also wenn du so zum Beispiel, wenn du denkst, kennst zwei Leute und du sagst beide, oh, das sind voll die Narzissten und die gehen in eine Beziehung, einer wird sich unterordnen, einer wird in den co-abhängigen Part gehen. Ne? Und was mir auch viele Klienten sagen, die zum ersten Mal in einer sicheren Beziehung sind, dass sie plötzlich das Gefühl haben, sie entwickeln selber in Anführungsstrichen narzisstische Persönlichkeitsanteile und behandeln ihre Partner schlecht, weil du hast einfach dieses Bad Cop, Good Cop Denken. Du hast einfach dieses Denken aus dieser Kindheit, einer dominiert, einer ordnet sich unter, so, ne? Und entweder du kriegst dieses Muster wieder und du ordnest dich wieder unter und dann ist alles gut, ne? Fühlt sich richtig an. Oder du hast eine nette Person und dann gehst du in den Bad Cop, ne? Dann gehst du in den Bad Cop und versuchst die zu dominieren und weil du, das sind wirklich diese unbewussten Programmierungen, krieg ich dich Gänsehaut, aber das ist so krass, ne? Und sich das klar zu machen, das ist auch nicht, jeder von uns hat Täter- und Opferanteile, ne? Und das ist, und trotzdem ist es so, muss man einfach sagen, dass in einer bestimmten Beziehung ist meistens einer der Tour, und das war auch bei Amber Heard und Johnny Depp, also aus meiner Sicht ganz klar eine Frau, die in diesem Tätermodus ist, also musst du ja nur diese Tonbänder hören, und ja, Johnny Depp, ja, also natürlich hat das auch aus ihm was Schlechtes herausgeholt, aber wie du auch eben schon sagtest, dass er so viel Drogen genommen hat, ja, weil du so eine toxische Beziehung gar nicht aushältst ohne Drogen, ne, und ne, also, ja, also für mich ist das so ein, deswegen habe ich auch so viele Videos drüber gemacht, weil die, also mir folgen ja so zu 80% Frauen, aber mir sind die Männer auch wichtig, die schreiben mir auch. Und ich finde das so wichtig, dass man mal sagt, ja, und das sagst du ja auch, ja, als Mann kannst du unter die Räder kommen, kannst du Opfer werden in toxischen Beziehungen. Ne? Das ist so, ne? Und das hängt nicht am Geschlecht. Ne? Das wird immer so kommuniziert, als wenn das am Geschlecht hängt. Das hängt nicht am Geschlecht. Ne? Also überhaupt nicht.
Ja, ich meine, ich kann auch sagen, dass ich eben einen sehr starken Ich-Bezug habe manchmal und das dann auch zum Opfer, also dass dann auch jemand neben mir zum Opfer fallen kann. Aber mir ist es wichtig, das dann zu wissen, und das nervt mich dann auch, das stört mich auch, dass ich merke, dass das mir nicht gut tut. Und das ist dort, wo ich halt merke, wenn ich mit Leuten spreche, die das nicht reflektieren, die sich selbst nicht reflektieren. Und das finde ich halt so krass. Und ich habe das auch mal irgendwo gehört, dass Co-Abhängigkeit, das ist ja auch wieder, das kann man ja nicht wirklich klassifizieren, wer ist jetzt eigentlich co-abhängig. Aber es sind irgendwie, also ich habe mal gehört, dass wenn du eine schlechte Kindheit hattest, eine abusive childhood, wo viel passiert ist, gibt es diesen einen Typen, der nicht resilient ist, der sich dann so wie ein falsches Selbst kreiert und dann eben narzisstisch wird. Und dann gibt es aber auch die, die das aushalten und dann aber dadurch sozusagen programmiert werden, das weiterhin auszuhalten. Also die Resilienz wird dann sozusagen zu ihrer größten Schwäche. Kann man das so?
Also die Amerikaner sagen ja immer, und ich, das ist jetzt eine sehr große Vereinfachung, aber meiner Ansicht nach ist da ganz viel Wahres dran. Wenn du so eine abusive Familie hast, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst ein bisschen narzisstisch oder du bist co-abhängig. Und wenn ich so Klienten habe, die haben 5 Geschwister, und ich frage die manchmal so, und die sagen ganz genau, die 3 sind so, die 2 sind so. Ne? Das sind die einzigen, weil das sind beides Coping-Mechanismen in der Kindheit. Und wer jetzt in welche Rolle geht, das kann, glaube ich, keiner vorhersehen. So, ne? Das hängt, glaube ich, von der Geschwisterdynamik ab. Das hängt von genetischen Konstellationen ab, aber genauso ist es. Genauso ist es. Ja, und alle fühlen sich als Opfer, ne? Auch die Cluster B fühlen sich immer als Opfer, ne? Deswegen, da kannst du nicht nachgehen, wenn dir jemand sagt, ich war Opfer. Das heißt gar nichts, ne? Wie der, ja, vielleicht war der in der Kindheit mal Opfer, das kann schon sein, aber wie er jetzt in der Beziehung sich verhalten wird, weißt du nicht, ne?
Ja, ja, am Ende des Tages, wenn wir das Thema Selbstverantwortung wieder in den Vordergrund rücken, dann gibt es am Ende des Tages immer nur dich. und deine persönlichen Entscheidungen im Hier und Jetzt und du kannst gehen oder nicht gehen. Ja, so einfach ist es. Natürlich gibt es ganz schlimme Fälle, wo dann vielleicht auch im Bereich Psychopathie eben auch wirklich durch körperliche Gewalt oder durch was auch immer ganz schlimme Sachen passieren, aber das ist ja dann nicht die Norm. Das ist ja nicht die Norm.
Also bei Johnny Depp kann man das eigentlich gut sehen, dass er ja vermutlich, soweit wir das sehen können, eine ruhige, stabile Beziehung mit Vanessa Paradis verlassen hat für diese toxische und einfach nie rausgegangen ist, obwohl es schon ganz früh reihenweise Dealbreaks gab. Und krass. Das ist dann das Endergebnis. So, ne?
Wow.
Ja, das ist echt spannend.
Was ich noch spannend finde, du hast nämlich vorhin was gesagt, dass in einer gesunden Beziehung dann auch diese Bindungsangst wieder kommt. Wie genau würdest du diese Bindungsangst denn analysieren? Weil ich kann sagen, dass ich da schon auch bei mir gemerkt habe, dass das auch ein Teil ist. Also diese Angst, richtig intim zu werden, dass ich das auch in der Vergangenheit schon hatte und das bei mir immer sehr lange dauert, bis ich mich überhaupt mal traue, mich zu öffnen. Das ist ja aber etwas, was ich immer wieder höre. Das heißt auch hier wieder, wann ist es nur ganz normale Vorsicht und wann wird es aber zu einer richtigen Bindungsangst oder zu einem Fear of Commitment, ja auch so ein bisschen, sich überhaupt einzulassen und zu sagen, das ist es jetzt. Ich gebe mich hin dieser Beziehung.
Also es ist ganz schwer auseinanderzuhalten, ob das ist von außen wie von innen schwer auseinanderzuhalten. Ist es mangelndes Interesse oder ist es also einfach, weil es nicht dein Typ ist, die Frau vielleicht, oder ist es Bindungsangst? Weil Bindungsangst führt ja dazu, dass wir unser Bindungssystem runterfahren, so, ne? Während Verlustangst dazu führt, dass wir es hochfahren. Und also manche Menschen versuchen ja dann auch, die sagen sich, okay, ich habe so ein toxisches Beuteschema, ich date jetzt Menschen, die ich eigentlich nicht spannend finde. Und dann kickt die Bindungsangst, also das funktioniert überhaupt nicht so, ne? Dann fühlt man es gar nicht. Und um das rauszukriegen, ist so mein Rat, dass jeder von uns hat ja bestimmtes, meinetwegen visuelles, Männer sind ja auch sehr visuell immer, meinetwegen so ein bestimmtes visuelles Beuteschema oder einfach Sachen, die er cool findet an der Frau, am Mann, dass du schon sagst, hey, das ist in Ordnung und ich suche mir jemand, den ich wirklich körperlich attraktiv finde, aber in gesund sozusagen, ne? Und das ist natürlich, da muss man echt aufpassen, das muss ich auch nicht bescheißt so irgendwie, aber dann kann man, weil dann kann man wirklich sagen, wenn du dann so Vorbehalte hast oder das muss jetzt die ersten Monate nicht betreffen, aber so später in einer Beziehung irgendwie das Gefühl hast, boah, mir fällt es schwer, da so reinzugehen oder in diese Nähe zu gehen oder ich ziehe mich zurück, dann weißt du zumindest, okay, das eigentlich ist sie ja voll hot und das kann nur daran liegen. Da kannst du natürlich auch da gucken, was, glaube ich, für Ex-Love-Addict sehr gefährlich ist, wenn sie Menschen daten, die so zu abhängig sind, zu sehr an ihnen ziehen, so, ne, das können die nämlich genauso schlecht ab irgendwie, dass man wirklich jemand findet, der selber auch so einigermaßen in der Mitte ist, so, und dann kann man wirklich sagen, okay, dann liegt es wohl wahrscheinlich an mir, weil, aber eins muss man sich ganz klar machen, egal welche Rolle du in einer toxischen Beziehung hast, beide haben Angst vor Nähe, so, ne, beide gehen nicht, also beide gehen zwar in eine Intensität, aber nicht in der Intimität, weil eigentlich beide emotional nicht wirklich verfügbar sind, egal wie du denkst, dass du verfügbar bist, aber du bist es eigentlich nicht, weil sonst würdest du in einer normalen Beziehung klarkommen, ne? Man hat diese Mauern kann man nur spüren, glaube ich, mit einem bindungssicheren Partner, weil sonst du merkst es ja gar nicht, weil wenn der andere noch mehr Mauern hat, dann kannst du natürlich Vollgas geben, aber im Grunde genommen hältst du immer diesen Abstand, ne? Entweder du jagst jemanden hinterher, dann hast du Abstand, oder jemand jagt dir hinterher, da hältst du Abstand und daran merkst du, okay, es muss auch was mit mir zu tun haben, dass immer der gleiche Abstand da ist, so, ne? Und dann wird's spannend, denke ich, so, ne? Aber wenn du einen abusive Schalltod hattest, dann hast du immer Angst vor Nähe, ne? Ja.
Genau, und wo fängt es jetzt an? Also wie kann man jetzt merken, hey, jetzt bin ich in der Lage, emotional verfügbar zu werden? Also was sind diese Qualitäten mit einer Person, wo es eben nicht mehr intensiv, sondern wirklich intim wird? Also ist es ein spezielles Gespräch? Ist es seine tiefsten Geheimnisse, die man noch nie jemandem geteilt hat, dass man plötzlich in der Lage ist, die zu teilen? Oder muss man das überhaupt? Also wo fängt diese Qualität an?
Ja, also erstmal ist es natürlich gut, das vielleicht nicht gleich am Anfang zu machen, weil kennen wir ja immer so neigt zu toxischen Beziehungen, dass man sich viel zu schnell einlässt auf Leute. Also ich finde es erstmal gut, wenn man sagt, okay, ich darf mit den Mauern oben anfangen und lasse sie langsam runter, wenn ich merke, die Person ist wirklich vertrauenswürdig. Aber dann so richtig in der Beziehung, ja, würde ich schon sagen, sich verletzlich machen. Ich finde dieses englische Wort vulnerable trifft das irgendwie noch mehr, dieses sich also nicht verletzlich machen, so ich, indem ich mich irgendwie klein mache oder sowas, sondern dass ich wage zu sagen, was ich wirklich denke, weil eigentlich haben wir doch, wenn wir so eine Kindheit hatten, also ich kenne das zumindest, haben wir eigentlich Angst, dass wir nicht geliebt werden, wie wir wirklich sind, so, ne? So, und dann zu sagen, okay, ich mache zum Beispiel diesen Step und sage, boah, ich habe heute gerade, empfinde ich Bindungsangst, so, ne? Oder boah, mir fällt das so schwer, mich einzulassen, oder ich habe das Gefühl, ich müsste ausbrechen oder irgendwas, ne? Und dann einen Partner zu haben, der, klar, also auch nicht co-abhängig alles über sich ergehen lässt, aber der sagt, hey, ich bin Gesprächspartner, ich erforsche das mit dir und ich sag dir auch, wo ich stehe und was meine Gedanken sind. Und ja, ich denke schon, dass es wirklich Gespräche sind und immer wieder so zu sagen, ey, ich zeige dich, wer ich wirklich bin, nicht nur so eine coole Version oder so eine abhängige Version, sondern ich sag dir wirklich, was ich denke, so, und ja, das ist, glaube ich, schon was wirklich echte Nähe bringt, ja, denke ich schon. Und das fühlt sich ja auch dann sicher an, so, ne? Ja. Mhm.
Genau, und dann auch über eine längere Zeit eben nicht diese krassen Wellen zu haben, sondern einfach eine gewisse Stabilität. Und dann, wie du gesagt hast, da ist vielleicht dann manchmal so eine gewisse Leere, aber man macht sich dann auch immer wieder bewusst, hey, die darf auch gehalten werden, weil sich dann auch immer wieder bewusst machen, wie eben die Lebensqualität sich auch verbessert.
Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, der Partner ist ja nicht, wollen wir zwar mal gern, aber der Partner ist ja nicht zuständig, die eigene Leere zu füllen, so, ne? Das wollen wir zwar immer gern und Drama füllt das auch gut, aber dann, das empfehle ich auch immer Leuten, die so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ADS-mäßig unterwegs sind, zu sagen, okay, dann lebt den Thrill woanders, ne? Also schafft ihr gesunde Süchte an, indem du eine Sucht danach hast, möglichst geiles Business aufzubauen.
Genau, gesunde Coping-Strategien, gell? Ja, finde ich auch ein sehr guter Ansatz. Das mache ich mit meinen Kunden auch sehr gerne, dass ich immer sage, hey, schau mal, was sind deine Coping-Strategien? Im Sinne von, jeder copt mit dem existenziellen Thema irgendwo, oder? Wir sind alle hier und fuck, das ist krank, wir sind am Leben, so.
Es ist krank, ey, die Welt ist einfach total crazy, ey. Ja, genau. Das ist, ja, nur man kann nicht immer alles richtig machen, die Welt ist immer, in der Dualität ist immer ein bisschen schwarz und weiß und man gibt einfach sein Bestes, ne, mehr kann man nicht tun, so, ne?
Ja, das bringt mich jetzt zu einem weiteren sehr interessanten Punkt, den ich kontempliert habe, wo ich super interessiert bin an deiner Meinung, und zwar dieses Problem, dass wir auch alle glauben, es gibt diesen perfekten Partner da draußen, diese perfekte Beziehung. Und ich kann sagen, dass ich die letzten Jahre, besonders im letzten Jahr, weil ich eben auch Ausschau gehalten habe, nach dieser Vorbildsbeziehung so. Und ich habe immer wieder gesagt, hey, es gibt einfach keine Beziehung da draußen, die ich will. Also ich habe noch nie so diese eine Beziehung gesehen, wo ich gesagt habe, hey, die ist irgendwie stabil, die sind aber auch immer noch erotisch intelligent, wie jetzt Esther Perel sagen würde, die haben es geschafft, auch über Jahre hinweg einfach das heiß zu halten, und dann sind sie aber irgendwie auch kompatibel, und aber nicht so kompatibel, dass sie eben wieder, also was sind so die Erwartungshaltungen, die wirklich realistisch sind? Also wie kann man sich so eine gute Beziehung vorstellen?
Da kann man viel zu sagen, die Suche nach einem perfekten Partner hat häufig was Bindungsängstliches, ne? Weil es wird, keiner ist gut genug sozusagen, und das ist, also in der Entwicklungspsychologie sagt man ja auch, also mein Ausbilder hat früher mal gesagt, nichts ist so schrecklich wie eine perfekte Mutter, also es muss nicht die perfekte Mutter sein, sondern jemand, die sagen immer so good enough, so, ne, also gut genug, und das wäre bei Beziehungen, dass man eigentlich auch sagt, ja, also das ist ja auch irgendwo eine Entscheidung ist, die man dann trifft für eine bestimmte Person, so, das sagt ja Steffi Stahl auch immer, Liebe ist auch ein Stück weit eine Entscheidung, die einfach gut genug ist und wo man sagt, mit der gehe ich dann in die Tiefe. Aber ich glaube schon, dass es ja wenige Menschen gibt, mit denen man wirklich matcht. Und wenn man so jemanden findet, dann sollte man auch wirklich, ich finde vielleicht alle 10 Jahre oder so, und dann sollte man auch wirklich, wenn man dann Single ist, den auch wirklich halten und sich da, also ich glaube schon, dass es wirklich das Match eine Riesenrolle spielt und nicht immer so dieses arbeite an dir selbst und du kannst heiraten, wenn du willst, halte ich für kompletten Quatsch, so, weil es gibt einfach Matches, die sind für uns nicht gesund, so, die werden auch nie gesund sein, ne? Und ja, was kann man erwarten? Ja, Esther Perel ist auch ein guter, glaube, die ist eigentlich eine gute Ansprechpartnerin. Also was ich immer sage ist, man sollte wirklich Tag um Tag leben. Man sollte jetzt nicht sagen, auch wenn ich jetzt eine sichere, stabile Beziehung habe, kann ich natürlich sagen, ja, wäre schön, wenn wir ewig zusammenbleiben, aber ich sollte mir jetzt nicht so einen Stress machen, so, ne? Weil wir leben einfach heute viel länger und jeder hat einen anderen Lebensplan. Auf dem Lebensplan von der einen Person sind vielleicht mehrere Personen drauf, so, ne? Aber also es geht immer darum, wirklich im Jetzt, im Hier, im Moment, okay, wie lebe ich das jetzt? Und ja, man kann, glaube ich, schon, also nicht die perfekte Beziehung, aber man kann, glaube ich, schon, und es gibt in jede Beziehung, hat vielleicht so einen kleinen Prime auf, die eine ist vielleicht so ein bisschen weniger freundschaftlich, ein bisschen mehr sexuell und die andere Beziehung ist vielleicht so ein bisschen mehr freundschaftlich, ein bisschen weniger sexuell. Also warum das manchmal so, ja, die Decke so in die eine Richtung zieht und die andere ist halt so, kann man, glaube ich, nicht ganz vermeiden. Also man sollte, also dass das sozusagen komplett freundschaftlich ist und toxischer, crazy Sex, das ist, glaube ich, eine völlig, das wird es einfach nicht geben. Aber es gibt schon verdammt viel so, ne? Also man kann schon, indem man, es ist ja nicht nur gute Kommunikation, also ich rede auch immer gern über Mann-Frau-Polaritäten, indem du wirklich so in deiner Power bleibst, indem du der Mann, Mann, also jetzt manche, hängt jetzt nicht zwingend am biologischen Geschlecht, aber also in dem einer so ganz klar in der männlichen Polarität, gehen wir jetzt gar nicht drauf, okay, aber einer wirklich in der männlichen Polarität ist und die Frau wirklich in der weiblichen oder umgekehrt meinetwegen, kann man schon auch viel Sexiness so erhalten in einer Beziehung, ne? Dass eben nicht, weiß ich nicht, alle gleich rumrennen und jeder macht immer das Gleiche, ne? Das führt tatsächlich dazu, dass der Drive da ausstirbt, ne?
Ja, da kann ich persönlich auch aus Erfahrung sprechen. Also, bin ein großer Fan von Rollenverteilungen. Ich sage jetzt nicht klassische Rollenverteilung, dass es jetzt so sein muss, dass Mann und Frau, das, also, aber Rollenverteilung, weil ich einfach merke, also, wenn du als Mann einfach Provider bist und du gibst der Frau diesen Rahmen, in dem sie sich fallen lassen kann, dann kriegst du einfach so viel zurück, was dich ja auch wieder beflügelt. Und sobald du versuchst, deine Frau ins Business zu integrieren und da alles irgendwie in diese maskuline Energie zu bringen, dann am Ende ist einfach, da ist einfach nichts mehr da, was dann aufgeladen werden kann. Deswegen, ich finde das schon super, super wichtig. Obwohl ich natürlich auch, eben auch voll es feiere, dass Frauen self-empowered sind. Aber ich glaube dort eben auch, das Thema Kinder, das ist ja auch spannend, wenn wir mal gucken, früher war das Ziel. So mit 20, 25 spätestens hat man geheiratet und Kinder. Und heute sind die Frauen so selbstwirksam geworden, dass sie selbst mit 30 sich noch die Frage stellen, will ich überhaupt Kinder? Brauche ich überhaupt einen Partner? Ich kann mir ja alles selbst holen. Also Frauen sind mittlerweile sehr gut angepasst. Und ich glaube, wir Männer müssen jetzt auch wieder nachrücken und realisieren so, hey, eben, wir müssen auch an unseren empathischen Anteilen arbeiten. Und da sehe ich auch diese toxische Maskulinität, auch wenn ich diesen Begriff nicht so mag, aber so diese Manosphere, das ist ja schon krass, was es jetzt auch wieder für einen Hype gibt von Typen, die sagen, hey, wir waren immer Typen, wir werden immer Typen sein, Herz und der ganze Scheiß, lasst euch nicht runterkriegen. Ich habe 5 Freundinnen und die sind alle cool, weil ich dazu stehe, dass ich so bin. Das ist ja auch wieder eine sehr komische Ausprägung. Kann man sagen.
Finde ich super cool, wie du das sagst, weil ich glaube auch, also wir brauchen diese Rollen oder diese Mann-Frau-Polarität, aber wenn das so Richtung Red Pill geht, dann wird es doch sehr herzlos. Das, also Manosphere, genau, das sind wirklich diese, nicht ganz deiner Meinung, das ist wirklich, glaube ich, sehr frustrierte Menschen, die nicht mehr an Liebe glauben, sondern nur noch an Dominanz und ich mache mein Ding und ja, das führt, glaube ich, tatsächlich zu dieser toxischen Männlichkeit, ja.
Die Frage ist, sind die Typen zum Teil wirklich frustriert oder sind sie einfach nur Psychopathen? Weil ich habe das ja auch wieder für mich untersucht. Also ich habe auch versucht, mich in diesen Bereich zu bringen, hey, ich teste jetzt mal Casual Sex aus und ich kann einfach sagen, das ist einfach, also wenn du das andere Mal hattest, dann ist es einfach nicht, es ist es einfach nicht so. Du kannst es ein paar Mal machen, aber irgendwann, what is it? You know? Also das ist dort, wo ich einfach das Gefühl habe, ja.
Also das ist ja auch Mythos, da wird ja mal gesagt, so alle Männer wollen ein Haremsleben. Ja, das hat es in keiner Gesellschaft gegeben. Das, also kann es ja auch keiner gar nicht aufgehen. So. Und aber de facto ist es natürlich schon so vom Biologischen her, dass wir so 2 Fortpflanzungsstrategien haben. Wir haben halt diese Monogame und wir haben halt so eine Fremdgeh-Fortpflanzungsstrategie. Aber gut, wir können ja darauf einwirken, was wir wollen und meine, jeder soll das Beziehungsmuster leben, was er will, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es viele gute Gründe gibt für ein monogames oder meinetwegen serielle Monogamie, aber so ein Muster, wo du wirklich in die Tiefe gehen kannst mit jemandem, ne, in so einem, aber klar, wenn du jetzt sagst, ich will ja playing the field, aber dann sage ich immer mit offenen Karten spielen und ich glaube nicht, dass es alle machen. Ne? Dann musst du wirklich auf ein Date gehen, musst sagen, hey, ich werde dich jetzt hier nicht lovebomben, du wirst eine von vielen sein. Also dann muss man dazu stehen und kann, ne? Und nicht so ein Scheiß irgendwie, du bist die Geilste und was weiß ich und ich wickel dich jetzt mit irgendwelchen Tricks um den Finger, das finde ich extrem dunkel. Ne? Und das haben wir, glaube ich, genug gehabt in der Welt. Ne? Genau, es gibt natürlich auch eine, weiß nicht, wie der entsprechende Begriff jetzt ist, so eine Women's Sphere, die finde ich genauso negativ mit diesen, ja, diese Stimmen, alle Männer sind Narzissten, alle sind böse, alle, das ist genauso negativ, ne? Und auch sieht man ja auch viel auf Twitter, diese, ja, also Frau muss man immer glauben, alle Männer sind scheiße, also immer Patriarchat, das ist genauso.
Das ist die andere Polen, Ecke. Ne?
Ja.
Ja, also was ich nochmal so in den Raum werfen kann, weil du das Wort serielle Monogamie angesprochen hast, ich habe das gestern auch mit meiner Mutter tatsächlich besprochen, weil sie jetzt mit zum Beispiel 56 auch Single ist und sie in ihrem Leben mehrere Lebensabschnittspartner hatte und sie dann eben auch mir das so gesagt hat, dass sie das nicht schlimm fand und ich habe auch, weil ich ja auch mit The Chain Is Life immer den Status quo hinterfrag, habe ich natürlich auch immer überlegt, hey, ist es überhaupt also ist es überhaupt richtig, mit einer Person bis ans Ende deiner Tage zu verbringen? Weil rein biologisch gesehen sind ja die Kinder so ab 7, 8 Jahren, deswegen gibt es auch dieses verflixte 7. Jahr, sind die ja in der Lage, in einem Stamm zumindest, in einer Community zu überleben mit den anderen Leuten. Und dann ist ja so die Aufgabe der Eltern wie abgeschlossen. Und das ist ja auch der Grund, warum Männer irgendwann eben auch wieder so diesen Zug nach außen kriegen in der Regel. Einen ganz natürlichen Drive, den ich eben auch verspürt habe. Und deswegen vielleicht ist es einfach auch nicht so einfach, wie wir alle tun, im Sinne von, hey, du musst mit diesem perfekten Partner den Rest deines Lebens und warum nicht einfach auch, du hast ja auch gesagt, du hast mehrere Beziehungen hinter dir, verschiedene Lebensabschnitte erfordern halt verschiedene Personen und das gar nicht als dramatisch zu sehen, selbst wenn du Kinder hast mit einer Person, zu sagen, hey, wir haben jetzt hier nicht eine dramatische Trennung und alles ist kaputt, sondern zu merken, hey, wir gehen in Liebe auseinander, wir haben Verantwortung für unsere Kinder und die Kinder haben ja dann auch ein ganz anderes Gefühl, als wenn es so dieses, oh, die ganze Welt bricht zusammen. Es ist ja auch viel autosuggestiv und hat ja auch viel damit zu tun.
Absolut, also das scheint, hatte ich auch witzigerweise gerade drüber gelesen von so einer Anthropologin, dass also wir scheinen sogar so ein 4-Jahre-Muster zu haben, also das kannst du in ganz vielen Kulturen sehen, dass es eher so nach 4 Jahren, genau was du sagtest, viele weiterziehen, neue Familie, neue Reproduktion. Und man kann tatsächlich sehen, dass ja viele Beziehungen so in dem Bereich kaputt gehen. Es sei denn, und das schützt die These noch weiter, man ist hinter der reproduktiven Phase. Also wenn du sozusagen so über 50 bist oder so, dann gibt es immer weniger Trennung, was auch dazu spricht, dass man nicht mehr so weiter getrieben wird, sag ich mal. Aber ja, absolut. Klar sind diese super langen Beziehungen, sind natürlich auch ein bisschen kulturell bedingt. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass vor, weiß ich nicht, 100, 200 Jahren, da wurdest du einfach nicht älter als 40 oder, ne? Also ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, dass, wenn man jetzt heute sagt, lebenslange Beziehungen, das sind dann unter Umständen 60, 70 Jahre. Ne? Das ist schon echt eine Menge Holz, ne? Ja, absolut. Aber ich hoffe auch, dass es so eine Normalität kriegt und wenn man lieber auseinandergehen kann, dann ist ja auch gut, ne? Das kriegen ja die meisten nicht hin. Das ist ja eher so das Problem, ne? Gar nicht das Trennen, sondern das.
Weil man wartet, bis es zu spät ist.
Ja, stimmt.
Statt wirklich diese gesunde Zyklik mitzunehmen und zu merken, hey, hier ist jetzt so ein Gefühl da, das wollen wir offen kommunizieren. Und eben, das ist ja das Ding, die ganze Industrie, in der wir ja auch drin sind, lebt ja davon, dass Leute Sachen probieren, die vielleicht gar nicht so möglich sind. Eben, wenn man jetzt sagt, ich mache seit 20 Jahren Paartherapie und mein Ehemann regt mich immer noch auf und triggert mich immer noch. Und das ist ja dann auch wieder eine krasse Aufgabe von uns oder von dir vor allem jetzt als Paartherapeut zu sagen, was können wir da wirklich noch aktiv machen? So.
Ja, wenn eine Beziehung durch ist, ist sie durch.
Ja, genau.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass wenn Beziehungen auch so ein Ablaufdatum haben, ne? Also manchmal hat man so Paartherapien gemacht, wo es wollten eigentlich beide und es war einfach die Luft raus, ne? Einfach die Luft raus, ne?
Aber du könntest es nie sagen, also, oder? Als Therapeut darfst du nie sagen, hey Leute, was macht ihr hier eigentlich? Also, es muss ja immer aus den Leuten dann doch. So wie... Hast du auch schon gemacht?
Ja, nee, aber das kann man schon kann man schon sagen. Vor allen Dingen, da merkt man dann, wenn sie doch wollen, dann reden sie halt so richtig dagegen. Also ist manchmal ein ganz guter Kniff irgendwie. Doch, das kann man schon, ja.
Okay, sehr schön. Ja, interessant, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Begriff auf meiner Liste, den du vorhin erwähnt hast, was ich jetzt noch nicht, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe, und zwar diese 5D-Beziehung. Was verstehst du darunter?
Ja, das ist für mich so eine Utopie, die wir noch nicht haben. Du hast es auch schon teilweise anklingen lassen. Das ist, dass wir eben an irgendeinem Punkt in unserer Entwicklung so satt sind von mit Selbstliebe und unsere Themen so weit abgearbeitet haben, dass wir eben wirklich nicht mal diese Ego-Muster, das sind ja alles Ego-Muster, ne? Wenn ich Menschen manipuliere oder irgendwelche Ziele versuchen zu erreichen, also dass ich nicht mehr diese 3D-Beziehungen führe, die eben geprägt sind von einer gewinnt, einer verliert, ich manipuliere dich, dass ich meinen Willen kriege, ich versuche meinen Ego aufzupumpen, ich gebe dir nur, wenn du auch das und das machst, und 5D-Beziehungen wären halt Beziehungen, die da komplett, die wir glaube ich größtenteils noch nicht haben, komplett von frei sind. Das heißt, ich stehe völlig in mir, mein Partner steht völlig in mir, wir kreieren aus dem Moment so in echter Liebe schöne Erfahrungen, und wenn wir der Meinung sind, das haut jetzt nicht mehr hin, dann können wir quasi problemlos wechseln zum anderen Beziehungsmodell, oder wir können problemlos wechseln in die Trennung, können aber weiter komplett befreundet bleiben, so das und ja, und wirklich haben eigentlich ein permanentes Mindset von ich versuche klar für mich das Beste zu kriegen, aber auch für meinen Partner das Beste rauszuholen und hänge einfach an nichts fest. So, das wären 5D-Beziehungen, ne? Also so ein bisschen entlehnt aus dem Spirituellen, so, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kennst du das Buch Mastery of Love von Don Miguel Ruiz?
Nee, leider nicht, okay.
Das hat mich gerade an dieses Gefühl hatte ich gerade, dass ich das jetzt gehört habe, weil das ist wirklich ein Buch, da kriegst du wirklich nochmal so dieses Gefühl, was es heißt, wenn du selbst mit dir im Frieden bist, Selbstliebe wirklich auf höchstem Level betreibst, dass du das Glück auch nicht mehr in die Hand eines anderen gibst und entsprechend dann auch eben alles Mögliche ist, wirklich alles, wo sogar das Thema Eifersucht irgendwann dann liebevoll behandelt werden kann. Und
genau, das ist gemeint, ja.
Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, glaube ich.
Ja, also viele denken, sie werden da schon, aber auch polyamore Beziehungen können voller Ego und 3D, also das heißt nicht automatisch, dass es irgendwie besser ist oder so, gar nicht, ne?
Ja. Da hatten wir auch schon auf dem Podcast viele Gespräche über das Thema. Also ich muss sagen, das ist wirklich sehr spannend, weil es gibt wirklich so diese, genauso wie es diese konventionellen monogamen Beziehungen gibt, die so auf diesem Müssen aufbauen, so diesem Struktur, wie wir es früher gekannt haben, so, man heiratet sich bis zum Lebensende, man verspricht sich gegenseitig die ewige Liebe, was ja eben nicht funktioniert oft. Genauso gibt es auch diese Leute, die denken, hey, ich bin hier so ein bisschen am Daten und Serial macht da so ein bisschen mit allem jedem rum und ich bin dann aber in einer Polyamorie-Beziehung. Aber die Leute gehen dann nie tief miteinander, weil sie sich noch gar nicht wirklich eben committed haben. Also da ist meistens eine Bindungsangst dabei und man geht gar nicht tief und versucht dann halt überall sich irgendwie den Kick wieder zu holen. So, ja.
Mhm. Ja.
Deswegen, so mein aktueller Status ist, wenn du in einer Beziehung gesund 2-3 Jahre hinter dir hast und wirklich stabil bist und das Bedürfnis aus beiden entsteht, aufgrund von Neugier, aufgrund von vielleicht auch Wachstum, das auszuprobieren zusammen, dann kann es theoretisch funktionieren, nachdem eine Beziehung wirklich intim ist und auf stabilen Beinen steht. So. Und sonst kann sie. Sonst wird sie spätestens dann in die Brüche gehen.
Ja. Absolut. Ja, absolut.
Schön. Ja, also super spannendes Gespräch. Wie würdest du denn jetzt den Leuten, wie können die mit dir in Kontakt treten? Was können die von dir sehen?
Genau, unter Liebeship findet ihr meine Social-Media-Kanäle und vor allen Dingen mein liebeship.de, mein Kurssystem, was darauf zugeschnitten auf Menschen, die ungünstiges Beuteschema haben, toxischen Beziehungen stecken, Liebeskummer, nice, geiles Leben aufbauen wollen, es gibt schon eine große Community von 15.000 Leuten da, die an sich arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Und ja, könnt ihr gerne dazukommen. Das ist auch sehr affordable alles und ja, wirklich einfach ganz nice, handfeste Sachen. Ja.
Werden wir alles in den Shownotes verlinken.
Genau, und ansonsten
natürlich auch
halte ich mal einmal mein aktuelles Buch, Neue Dimension der Liebe. Haben wir ganz viel drüber gesprochen heute. Genau, halte ich mal einmal rein. Da könnt ihr auch gern reingucken. Ey. Genau.
Ja. Geil. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian.
Ich danke dir. Ich
habe es sehr spannend gefunden. Ja, war sehr schön.
Ja.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von 7 Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.